Juli C. ist heute bei uns zu Gast, genauso wie Katja Heuer, Harald Martenstein und Albrecht von Lucke. Sie alle sind jetzt unsere Gäste. Einen schönen guten Abend. Freue mich sehr, dass Sie dabei sind. Willkommen zu unserer Sendung, in der wir heute versuchen wollen, ein bisschen grundsätzlicher zu werden. Und vielleicht muss man einmal Julie C. zitieren, die dankenswerterweise unserer Einladung gefolgt ist, die kürzlich von einem schrecklichen Teufelskreis sprach, als sie die Lage vor zwei entscheidenden Landtagswahlen in Ostdeutschland beschreiben sollte. Entweder, sagte sie, entweder kriegt die AfD die absolute Mehrheit, oder die anderen müssen immer dysfunktionalere Koalitionen bilden, die dann wiederum der AfD helfen. Wenn das die Lage ist, wenn es so aussichtslos ist, gerade dann ist es vielleicht mal interessant, darüber nachzudenken, wie wir das System vielleicht wieder flott kriegen könnten. Sie hat da ein paar sehr gute Ideen. Und weil sie dieser Tage so gut drauf ist, kann sie sich neuerdings offenbar sogar vorstellen, eine gute Bundespräsidentin zu werden. Irgendwann, auch darüber müssen wir reden. Herzlich willkommen, freue mich sehr. Ja, es ist ein kurzer Weg gewissermaßen von Juli C. zu Katja Heuer, die heute bei uns zu Gast ist. Vor allem deshalb, weil sie entweder wie Frau Heuer aus Brandenburg kommen oder wie Juli C. in Brandenburg leben. Und zwar in einem Dorf, in dem, glaube ich, bei der letzten Bundestagswahl 54% AfD gewählt haben. Und es wird interessant sein zu hören, wie die Historikerin Heuer das einordnet. Sie hat kürzlich ein sehr lesenswertes Buch veröffentlicht, Weimar, Glanz und Grauen der deutschen Geschichte, in dem sie der Frage nachgeht, wie sich eine der liberalsten Demokratien der Welt in eine völkermörderische Diktatur verwandeln konnte, welche Entscheidungen einfache Deutsche getroffen haben, um das möglich zu machen. Und trotzdem, oder vielleicht gerade deshalb, warnt sie vor unterkomplexen Vergleichen zu damals und warnt vor historisch aufgeladenem Alarmismus, Marke Söder, der sagte, dass bald eine Wiederholung von Weimar drohe. Herzlich willkommen, freue mich sehr. Sieht Albrecht von Lucke, der heute ebenfalls unser Gast ist, offenbar ähnlich, wenn er sagt, die Gesellschaft, in der wir uns heute bewegen, ist eine völlig andere als die von Weimar. Und er sagt weiter, denn anders als damals ist die Sensibilität gegenüber Gewalt beispielsweise heute riesig groß. Und wir werden, sagt er, so etwas auch seitens der AfD nicht erleben. Herzlich willkommen. Was wir aber erleben werden, sagt Albrecht von Lucke, was wir erleben werden, wenn die AfD beispielsweise die Schulpflicht in Sachsen-Anhalt abschaffen will, ist die Gefahr, so drückt er sich aus, der vollkommenen Verblödung, der Idiotisierung über digitale Medien, was uns direkt zu Harald Martenstein führt, der sich kürzlich in einem sehr erfrischenden Text Luft gemacht hat über die Bildungskatastrophe, die in Deutschland gerade fast wie in Zeitlupe passiert, die dazu führt, dass wir immer weiter durchgereicht werden im Bildungsranking in Europa. Es ist offensichtlich, sagt er, dass unsere Demokratie in der Krise steckt und wir können das Parteiensystem der Zukunft schon heute in Frankreich und Großbritannien besichtigen. Und das hat, sagt er, auch was mit der Brandmauer zu tun, von der er vorhersagt, dass sie nicht mehr lange Bestand haben wird. Warum, wird er uns erklären. Herzlich willkommen, freue mich sehr. Ja, schönen guten Abend Ihnen allen, bin sehr gespannt auf diese Runde. Vielleicht die erste Frage an Juli C. Wie würden Sie, Frau C., in drei Sätzen die politische Stimmung im Moment in Deutschland beschreiben, wenn Sie es mal versuchen?
Drei Sätze.
Gerne auch sechs.
Oder zwei Wörter.
Okay.
Alles scheiße.
Okay. Alles scheiße.
Sie haben ja nach der Stimmung gefragt, ja, nicht nach den tatsächlichen Verhältnissen. Also ich glaube, stimmungsmäßig dachte ich irgendwie, wir wären an einem Tiefpunkt, aber dann stellt man fest, gibt es immer noch ein paar Etagen runter.
Wow, woran machen Sie das fest?
Eigentlich so an dem, was ich höre auf den Straßen, an den Zäunen und zum Teil auch in den Zügen und in den Städten. Also ich habe das Gefühl, momentan gibt es fast niemanden mehr im Land, der wirklich sagen würde, oh ja, wir haben eine okaye Regierung, hier geht was voran, da habe ich großes Vertrauen, dass
das
super wird.
Oder wenigstens ein bisschen was haben Sie ja jetzt geschafft.
Ja, aber ich glaube, ich meine, vielleicht liege ich komplett falsch, aber meine Wahrnehmung ist, dass es auch von den gemäßigt wählenden Bürgerinnen nicht mehr viele gibt, die gerade wirklich das Gefühl haben, hier wird für eine gut gestaltete Zukunft gesorgt.
Wow. Das ist ja ein sehr guter Start für die Sendung. Also,
ich will jetzt nicht die Apokalypse ausrufen. Ne?
Nein, aber ja nicht, die Stimmung alles, ist jetzt Stimmung auch ist, hier scheiße, muss man scheiße sagen. Aber ich schaue mal zu, Frau Heuer, der Blick aus England, vielleicht hilft der. Ist es dort vielleicht noch beschissener, um im Diskurs zu bleiben.
Ja, die Stimmung
wie
ist auf jeden
Sie
Fall
denn die Lage hier in Deutschland
beschreiben? Ja, also die Stimmung in England ist auf jeden Fall ähnlich, weil, ganz viele Leute das Gefühl haben, es ist eigentlich egal, was man wählt, es scheint immer schlimmer zu werden. Und auch dieses Gefühl irgendwie, dass es gar keine Lösungsansätze gibt, dass niemand auch nur sagt, da geht's mal hin in die Richtung und ja, das kann jetzt eine Weile dauern, aber zumindest geht's in die richtige Richtung. Und ich bin ja auch oft in Deutschland unterwegs und sehe das dann immer fast so ein bisschen schlaglichtartig.
Sie leben seit, ganz kurz, damit Sie es alle 2011
mittlerweile, also schon 15 Jahre jetzt in England. Das ist auch zu Hause, aber ich bin halt auch oft hier und dann natürlich auch sehr viel im Osten unterwegs, wo ich herkomme. Und da merkt man das schon so, wenn man immer so ein paar Tage hier ist und dann wirklich so auf einmal einem diese Wut entgegenschlägt und die Unzufriedenheit. Und dann geht man irgendwie wieder raus und kommt ein paar Wochen später wieder und das ist noch schlimmer.
Also zwei Sätze oder zwei Wörter von Ihnen, wie würden die lauten?
Ich kann das bestätigen, auf jeden Fall, dass die Stimmung, so ist.
Dann gehen wir jetzt heim, oder?
Das läuft. Wollen wir gleich Rotwein bestellen? Oder? Ich frage Herrn Martenstein ganz bewusst zum Schluss, Herr von Lucke, Sie erst. Haben Sie ein bisschen Optimismus im Gepäck?
Ja, unbedingt. Und das liegt nicht zuletzt an dem Buch von Frau Heuer, weil ich würde schon sagen, dass wir uns immer dem historischen Vergleich unterziehen sollten. Und dann werden wir feststellen, dass wir bei all dem, was jetzt hier lapidar, das war ja auch die Zwei-Worte-Frage.
Ja, wir reden ja
alles Stimmung.
Genau.
Das ist aber entscheidend. Und wir müssen höllisch aufpassen, dass wir eine Stimmung nicht mit zwei Worten zusammenfassen, bei der die Lage natürlich historisch betrachtet um vieles besser ist als all das, was wir in der Geschichte je gekannt haben. Und ich finde, wir müssen da wirklich sehr aufpassen. Das kann man Ihrem tollen Buch sehr entnehmen und nochmal sehr deutlich gemacht bekommen. Wir haben ein Level. Wir haben natürlich ungeheure Herausforderungen. Wir wissen, dass wir letztlich uns 30 Jahre lang, sage ich mal, fast seit Wendezeiten einer Illusion des Fortgangs auf einem ausgesprochen vermeintlich luxuriösen Niveau bewegt haben, mit Dingen, die sich als obsolet erweisen. Nicht Investitionen in die Infrastruktur, die diese Regierung alle nachholen muss, mit einer falschen Orientierung in Sachen China, Exportgewinn, all das ist hier ja oft besprochen worden und am Schluss das billige Gas und Öl. Aber wenn wir uns die Weimar-Situation, das finde ich wichtig deswegen, anschauen, dann werden wir feststellen nach wie vor, dass wir auf einem Level des Niveaus des Reichtums und auch auf einer, im Gegensatz zu Weimar, in einer dramatischen Kriegsnachsituation stattfindenden Republik, die so militarisiert war, die in einem Maße polarisiert war, wie selbst die gegenwärtige Polarisierung, die ich übrigens nicht verharmlose, wir reden ja noch drüber, eine Petitesse ist. Und von daher würde ich immer sagen, es war ja eine Provokation, die Lage ist letztlich eigentlich viel besser und wir müssen uns mal bewusst machen, auf welchem Niveau wir erstmal sind, damit wir uns nicht sofort in eine Tendenz des Saloppen alles Scheiße stürzen.
Naja, aber die Stimmung ist in Demokratien halt ein Faktor. Also das.
Die machen wir. Die machen wir zum Teil.
Ja,
das müssen wir uns sehr bewusst machen. Wir sind beteiligt. Wir sind sehr beteiligt in der. Nicht nur, aber wir sind sehr.
Es gibt Gründe für diese Stimmung und die sind auch substanziell. Und ein Problem der Lage ist, glaube ich, dass genau darauf zu wenig gehört wird. Also man schubladisiert es und fragt zu wenig danach, was sind denn wirklich die sachlichen, substanziellen Gründe für diese Stimmung, denen nachzuforschen und zu überlegen, wie könnte man das besser machen. Das wäre der Weg. Aber ich gehe voll mit, bitte keine Vergleiche mit Weimar im Sinne von...
Das macht ja auch Frau Heuer
nicht,
ne?
Das macht sie nicht, das ist super.
Kommen wir gleich dazu. Ja. Aber Herr Martenstein, jetzt interessiert mich Ihre Lagebeschreibung, Ihre Zusammenfassung der Stimmung in Deutschland.
Ja, also bei mir ist die Stimmung auch nicht besser als bei den anderen. Ja. Also der Zustandsbeschreibung kann ich mich nur anschließen. Und ich glaube, die Wurzel eines Teils dieses Missbehagens ist das verbreitete Gefühl, dass man mit Wahlen eigentlich nichts mehr ändern kann. Und das ist aber der Kern des Demokratieversprechens. Nicht? Also wenn Sie versuchen, den Gedanken der Demokratie auf einen Nenner zu bringen, dann lautet der, du kannst die politische Richtung ändern. Die Mehrheit kann die politische Richtung ändern. Mhm. Die Details werden dann in einer repräsentativen Demokratie natürlich in den Parteien, in den Parlamenten und so weiter geklärt. Aber die Generalrichtung, die können die Leute vorgeben. Mhm. Und dieses Versprechen ist nicht eingelöst worden. Mhm. Die Leute wollten eine konservativere, bürgerlichere Politik, als es sie vorher gegeben hat, das haben sie nicht bekommen.
Sie zu 30% die CDU und zu 20% die AfD gewählt haben.
Und die CDU hat ja auch ganz stark damit geworben, dass sie eine politische Richtungsänderung will.
Die Anti-Merkel-CDU.
Merz, der Spitzenkandidat, hat gesagt, links ist vorbei.
Richtig.
Das war der Satz, den er voller Pathos in die Runde geworfen hat. Und das ist natürlich, das führt natürlich zu Vertrauensverlust, wenn sowas nicht gemacht wird. Und Sie haben ja nach der Brandmauer auch gefragt. Ja. Die Brandmauer wäre in dem Moment vollkommen gerechtfertigt und sogar alternativlos, um dieses große Wort in den Raum zu werfen.
Um bei der CDU zu bleiben, ja.
Wenn die AfD so eine Art Wiedergeburt der NSDAP wäre, dann müsste man das mal, dann müsste man die Partei verbieten. Ich bin aber der Ansicht, dass es sich nicht um eine Wiedergeburt der NSDAP handelt, sondern um eine sehr weit rechts stehende Partei. Mit einer sehr weit rechts stehenden Partei habe ich im Laufe meines Lebens Erfahrungen gemacht. Ich erinnere mich nämlich an die vergangene CDU. Da gab es zum Beispiel einen Politiker namens Filbinger, der war Ministerpräsident. Der hatte im Krieg, ne? Ja, der hatte im Krieg Todesurteile gefällt und dafür gesorgt, dass sie vollstreckt werden. Und er sagte den ungeheuerlichen Satz, was damals Recht war in der Nazizeit, kann heute nicht Unrecht sein. Ein irrer Satz. Ja? Und dieser Mann war Ministerpräsident und einer der führenden CDU-Politiker. So sah die CDU meiner Kindheit und Jugend aus. Mhm. Ja? Nicht so viel anders wie das, was wir da heute sehen. Ja? Deswegen, ich glaube, dass wir vielleicht uns, und das hört man ziemlich oft in Diskussionen zurzeit, in Richtung auf eine Art neues Zwei-Parteien-System bewegen. Nämlich auf der einen Seite.
Das war der Vergleich mit Frankreich und Großbritannien, ne? Können Sie mal ausführen, Herr Martenstein, wie Sie das meinen? Ja. Wenn Sie sagen, ich sehe auf der einen Seite diese Zersplitterung, in die wir gerade reingehen, die aber am Ende, sagen Sie, als Resultat haben wir zwei große Blöcke.
Ja.
Welche Blöcke werden das dann sein?
Ja. Also, das eine ist der große Rechtsblock, die Rechtspopulisten, die es ja keine deutsche Spezialität sind, sondern die es in verschiedenen Varianten und Facetten ja fast überall in der Welt, in der westlichen Welt gibt. Und ja, der andere Block ist im Moment bei uns, wäre das so eine Art große Koalition, die von der CDU bis zur Linkspartei reicht. Ja? Da fühlen sich natürlich alle ehemaligen DDR-Bürger an die früheren Blockparteien erinnert. Das hört man ständig, wenn man da mit Menschen redet. Aber es ist auch auf der anderen Seite, ist es aber auch als Spektrum einer großen Partei nicht so ungewöhnlich. Wenn Sie sich an die alte CDU erinnern, ja, da gab es ja auf der einen Seite Leute, die wirklich ziemlich weit links standen, wie Blüm, wie Süssmuth. Das waren ja Leute, die natürlich aus der christlichen Tradition heraus Arbeiterbewegung kamen. Und dann gab es eben diese Filmingers zum Beispiel, ein unglaublich breites Spektrum. Also vielleicht passiert sowas in dieser Richtung und dann haben die Leute die Möglichkeit, sich zu entscheiden.
Ich würde gerne nochmal dieser Stimmung ein bisschen nachspüren und ob die möglicherweise auseinanderfällt, wenn man sich die tatsächliche Lage anschaut. Wobei wird nicht besser. Ich zitiere mal Albrecht von Lucke. Bisher fällt der Kanzler konzeptionell völlig aus. Oder noch so ein anderer Satz. Merz hat das Land verspielt.
Das, glaube ich, ist das Hauptproblem.
Also, dass Sie gerade für Optimismus plädiert haben, klingt das ganz schön desaströs, was ich hier gerade vorgetragen habe.
Ja, und das kann man vielleicht auch zusammenziehen mit dem, was Harald Martenstein gerade sagte. Ich würde dem fundamental widersprechen. Wenn es so einfach wäre, und das ist immer ein bisschen Ihr meines Erachtens schlichteres Argumentieren, lieber Herr Martenstein, Sie machen eine reine Arithmetik. Diese AfD, die wir gegenwärtig erleben, ist ein fundamentaler Bruch mit einer CDU der adenauerischen Tradition bis zu Kohl, die die klare Vorstellung hatte, dass man in einem westlichen Bündnis proeuropäisch Politik macht. In der AfD geht der eine Herr Krupalla, zum 8. Mai in die russische Botschaft und trinkt einen Wodka mit dem russischen Botschafter. Und würde, ja, wenn Sie das
als Sprenzel,
wenn
Sie das, gar nicht.
Ja, aber deswegen können Sie doch, und das ist ein Teil des Problems. Sie suggerieren so, als wäre das eine ganz leichte Arithmetik, bei der man quasi eine eigentliche konservative Zusammenarbeit praktizieren könnte. Das ist Ihre Suggestion. Es hat ja früher den Filminger gegeben, also müsste es doch mit einer AfD allemal so sein. Das haben Sie hier klar gesagt. Und der große Unterschied besteht darin, natürlich hat er das gesagt, und dementsprechend, weil es die Breite früher gab, so hat er es gesagt, früher war das eigentlich, dieser Filminger war eigentlich schlimmer als die heutige AfD. So, und das ist natürlich völlig falsch. Diese AfD hat eine völlig, gerade in der internationalen Weise bisher, bundespolitisch völlig unverträgliche Position. Die ist am ehesten, und da wirst du ja auch drüber reden, am ehesten mit Sarah Wagenknecht in Übereinstimmung bringen. Und die wird ja in Sachsen-Anhalt vielleicht auch noch einiges gemeinsam mit der AfD anstellen. Das war von Anfang an übrigens das Dilemma dieser Regierung. Wir müssen es ja bewusst machen. Friedrich Merz hätte ja wahrscheinlich ganz gerne eine moderatere Koalition als rechts- oder konservativ-nationale Koalition gewählt, wenn diese AfD diese Koalitionstauglichkeit gehabt hätte. Jetzt kommt aber meines Erachtens der große Fehler. Und deswegen glaube ich wirklich, dass Merz dieses Land zum Teil, gelinde gesagt, wahrscheinlich sogar mehr als nur zum Teil, verloren hat. Er hat von Anfang an, meinem Eindruck nach, das nicht gemacht, was er hätte machen müssen. Dieses Land wirklich mit den Zumutungen in beider Richtung konfrontieren. Er hätte den Schritt, den er jetzt versucht, flehentlich, jetzt geht er auf die Gewerkschaften zu, jetzt versucht er, das erste Mal übrigens vor wenigen Wochen, das erste Mal in der SPD-Fraktion, er versucht jetzt das Land gemeinsam zu einem großen, zu großen Kraftanstrengung zu fahren, nachdem er ein Jahr lang eine konzertierte innenpolitische Herausforderung nicht formuliert hat, die in beide Richtungen hätte gehen müssen. Ja, das Grundeinkommen wurde, beziehungsweise die Bürger, das Bürgergeld wurde abgeschafft. Das ist hart für die unten und die werden auch meines Erachtens stärker veranlasst sein müssen, in Arbeit zu kommen. Aber er hätte auch die Ansprache an die Starken formulieren müssen. Das hätte es dann im Zweifel auch einer Bärbel Baas ein bisschen leichter gemacht bei ihren ganzen Irrungen. Die Gewerkschaften auf Linie zu bringen, das ist ein Jahr lang nicht passiert worden. Und deswegen, glaube ich, stehen wir jetzt in einer fatalen Situation, wo keiner diese auseinanderstrebenden Interessen zusammenbringt.
So, hier sitzen noch zwei genau, Bestseller-Autorinnen, also die ich gerne nach ihrer Meinung fragen würde.
Er nicht gesagt hat, dass die CDU mit der AfD koalieren soll, sondern du hast gesagt, deine Arithmetik war ja auf der einen Seite die AfD, auf der anderen Seite alle anderen. Also das wollte ich nur noch mal kurz.
Das ist nicht so einfach richtig zu stellen, weil es doch suggerierte von Anfang an, und das ist ja ein Teil des Argumentationsmusters, was man kennt aus einer gewissen Richtung. Es suggeriert immer, da gäbe es so ohne weiteres doch eine konservative Möglichkeit.
Was suggeriert denn eine gewisse Richtung?
Was für eine Richtung meinen Sie denn?
Ich kann es Ihnen ganz konkret sagen. Es gibt gegenwärtig große Anstrengungen, eine mögliche eine Koalition der AfD gemeinsam mit der CDU in die Wege zu leiten.
Von
das ist
wem?
Doch ganz eindeutig.
Von wem?
Beispielsweise auch für Medien, für die Herr Martenstein schreibt. Der Springer Verlag und andere Organe sind sehr daran interessiert, natürlich maximalen Druck auf diese Regierung auszuüben. Und das machen News, das machen andere, das machen Apollo. Das heißt, und das Problem besteht darin, wenn man es nicht deutlich macht, warum die CDU mit dieser Partei nicht regieren kann, keine Koalition bilden kann, dann hat man ein gewaltiges Problem. Dann suggeriert man ständig im luftleeren Raum, das wäre ja alles möglich. Es ist aber gegenwärtig mit dieser AfD nicht möglich. Deswegen muss man das dazu sagen. Und das heißt,
das ist ein entscheidender Punkt, weil es entscheidend
die Frage aufhört, was wird da eigentlich immer nebulös ausgemalt? Man muss es konkret machen. Und dann hat man das Problem, dass gegenwärtig, was ja, Sie haben es die Todesspirale genannt, ich sehe es ja übrigens ähnlich, das Dilemma, dass wir auch schon mit Blick auf Sachsen-Anhalt, wenn es überhaupt noch reicht, wenn die AfD nicht die absolute Mehrheit kriegt, wieder eine noch größere Koalition kriegen, ist dem Umstand geschuldet. Die Dysfunktionalität unseres Systems ist dem Umstand geschuldet, dass gegenwärtig diese Union mit dieser AfD meinem Eindruck nach zu Recht nicht koalieren kann.
Herr Martenstein, Sie müssen jetzt einmal danach interessiert mich die Meinung von Katja Heuer.
Alle Parteien dieses Landes haben in den letzten Jahren ihre Wählerschaft an dem einen oder anderen Punkt enttäuscht. Nur eine Partei nicht. Nur die AfD nicht. Sie hatte nämlich niemals die Chance dazu. Die faire Chance, Fehler zu machen, sollte man ihr einräumen. Ich finde nicht, dass es Koalitionen geben sollte, aber ich finde, man sollte die AfD als das behandeln, was sie ist, nämlich eine normale Partei, nicht die neue NSDAP. Daraus folgt.
Aber ist denn Herr Martenstein zwischen sozusagen neue NSDAP?
Ja.
Und hart, weit rechts. Und gerade wenn man in der zweiten Reihe schaut, was da teilweise so gesagt wird, muss ich sagen, das ist jetzt nicht einfach nur eine normale Partei.
Naja, es ist, was eine normale Partei ist,
das haben wir nicht zu entscheiden.
Das müssen ja die Bevölkerung entscheiden. Das müssen ja die Wähler entscheiden.
Deswegen würde ich mich dann immer.
Wir wollen doch keine autoritäre Demokratie haben, wo vorsortiert wird, was die Leute wählen dürfen und was nicht. Innerhalb weiter Grenzen jedenfalls.
Nee, Sie dürfen das wählen. Ich verstehe auch sozusagen die kognitive Dissonanz, die da entsteht, wenn auf der einen Seite ständig diese Partei dämonisiert wird und dann kommt ständig die Nazi-Keule und so weiter. Und gleichzeitig, das hören die Leute, und gleichzeitig steht sie aber auf dem Wahlzettel. Björn Höcke kannst du wählen.
Ja.
Und dann kommt
der
Verfassungsschutz und sagt, der ist aber gesichert rechtsextrem.
Und sie kennen
daraus entsteht
auch
natürlich ein Widerspruch, der kaum auflösbar ist.
Und man kennt doch auch die Leute im Dorf, in Ostdeutschland kennt jeder jede Menge Leute, die bei denen sind oder die sie wählen und von denen sie wissen, dass die vor ein paar Jahren in der CDU oder in der SPD gewesen sind. Und dass sie
die Kopala, den wir da gerade sehen, bei der Jungen Union.
Mit hoher Wahrscheinlichkeit keine Nazis sind. Ja. Also Sie haben das Stichwort Nazi-Keule genannt. Ich halte das für falsch, mit der ständig herumzuwählen. Damit erreicht man nämlich überhaupt nichts bei den Leuten. Die hat sich auch durch häufigen Gebrauch abgenutzt.
Wobei ich aber glaube, dass Sie mit der Hoffnung auf Entzauberung auch falsch liegen, weil Sie das gerade meinten, man muss denen irgendwie einräumen, Fehler zu machen, dann werden die Leute sehen, ja, wie bescheuert die sind. Das funktioniert aber auch nicht. Das können wir uns in anderen Ländern anschauen. Auch Trump wurde wiedergewählt. Ja, also ich glaube, ist Brandmauer ja oder nein, entzaubernd ja oder nein. Wir kommen dem momentan nicht bei. Ich glaube, die Fragen, die sich stellen, sind nicht so sehr die wünscht ihr was und wie hätten wir es gern, sondern wir werden bald pragmatisch vor dem Problem stehen, wie man überhaupt handlungsfähig sein kann als Regierung mit solchen Wahlergebnissen dieser Partei.
Also das verstehe ich ehrlich gesagt auch Harald Martenstein und es ist ja das Ringen um die Frage, wie geht dann irgendwann ein pragmatischer Weg. Aber ich würde trotzdem gerne noch mal Katja Heuers Einschätzung dazu sehen. Ist ja interessant, auch wenn man in England, wo sie leben, wenn ich mir die Geschichte von jemandem wie Nigel Farage zum Beispiel anschaue, oder wie heißt er, Tim Robbins, ne? Dieser Ultrarechte, der dort wahnsinnig Massen bewegt und elektrisiert, mich neulich mal intensiver damit auseinandergesetzt. Und dann kommst du immer wieder an die Stelle, wo du feststellst, ja, hinter alledem liegt dann irgendwann nicht einfach nur das Gefühl, wir wollen das System kaputt machen, sondern ein ganz konkretes, handfestes Thema. In England ist es Migration. Können Sie das einmal ausführen? In welchem Dilemma sozusagen Parteien, die wir klassischerweise kennen, da gerade stecken und wie kommen wir da raus?
Wir haben es ja hier auch gerade schon gesehen. Wir haben gerade 10 Minuten damit zugebracht, irgendwie über die AfD zu reden und nicht über die Wähler und uns darüber zu unterhalten, was eigentlich die grundsätzlichen Probleme sind, die die Leute sehen und die sie eben, wo sie das Gefühl haben, dass die nicht gelöst werden. Und das ist in Großbritannien genauso. Man sieht da schon seit Jahren, dass die Leute so in den Umfragen immer so 2/3 bis 3/4 der Leute sagen, die wollen die Migration kontrolliert haben. Nicht, wie man oft hört in den Berichterstattungen, dass gesagt wird, die sind gegen die Migration. Das ist nicht so, sondern
gute Differenzierung. Ja.
Es wird gesagt sozusagen, die wollen, dass der Staat Kontrolle darüber hat, wer im Land ist, wer nicht im Land ist, wie man mit Kriminalität umgeht, wie man mit dem Sicherheitsgefühl, was langsam erodiert, umgeht. Und solche Fragen stehen da schon seit langem im Raum. Und die Konservativen, die Tories, haben halt immer wieder versprochen, ja, wir lösen das Problem, wir kriegen das in den Griff und die Zahlen gehen nach oben. Also wir hatten dann am Ende fast 1 Million im Jahr legale Einwanderung, wo also der Staat jetzt nicht einfach sagen kann, das sind Leute, die sind halt reingekommen und wir wussten nicht, was wir da jetzt tun sollen, sondern die legal reingekommen sind. Und wenn das Volk sozusagen insgesamt in der Mehrheit immer wieder sagt, das geht so nicht, wir wissen nicht, wie wir die Häuser so schnell bauen sollen, Integration ist ein Riesenproblem, Schulen, auch die ganze...
NHS, das Gesundheitssystem.
Ja, und auch wie sich die Gesellschaft spaltet. Also man hat ja ganze Städte und Stadtteile, die sich sozusagen fast so in so einzelne Gruppen irgendwie einteilen, wo dann bestimmte Migrantengruppen in dem Teil leben, die sozusagen die britische Bevölkerung, die schon immer da gelebt hat, fühlt sich irgendwie davon entfremdet oder hat das Gefühl, die muss woanders hinziehen. Und das sind alles Probleme, die es gerade in den Arbeiterschichten gibt. Und die wissen nicht mal, wohin mit ihrer Stimme, weil sie das Gefühl haben, dass beide großen Parteien einfach weitermachen. Und das ist dieses Gehörtwerden ist, glaube ich, das Problem. Und wenn man sich dann immer wieder zum Beispiel auf Tommy Robinson konzentriert und sich nicht fragt, warum jemand, der so spricht und der so ist und der auch so extrem ist in seiner Rhetorik, das auf einmal schafft, Hunderttausende von Menschen zu mobilisieren.
Typ, der kriminelle Vergangenheit hat und so weiter.
Ja, und der auch einfach eine Rhetorik drauf hat, die jetzt nicht unbedingt den Maurer anspricht oder die Krankenschwester oder so, jedenfalls nicht in Zeiten, die sich nicht so krisenhaft anfühlen. Dann ist der Fokus einfach falsch. Es geht hier nicht um ihn, sondern er ist irgendwo ein Ventil oder ein Kanalisator dieser Bewegung. Also ich kenne das selber auch. Ich wohne im ländlichen Raum in England, also nicht in London, sondern in Norfolk. Und da habe ich ganz normale Leute, die da irgendwie, meine Friseurin, der Mensch, der den Laden bei mir leitet, die sind da hingefahren zu der Demo. Und wenn man dann nachfragt quasi, warum, dann heißt es, ich war noch nie in meinem Leben bei einer Demonstration, aber hier ist quasi jemand, der was organisiert. Ich wüsste selber nicht, wie ich das machen soll. Und die fahren dann dahin, weil die einfach sozusagen diese Masse da auf der Straße haben wollen. Wir hatten überall diese Flaggenproteste bei mir in der Region. Also man merkt sozusagen, wir sind immer wieder beim Stimmungsbild, dass sich das wirklich aufgeheizt hat über die letzten Monate.
Und ich würde ganz gerne, ich finde die Analyse total super und ich mag jetzt auch nicht so über England sprechen, weil ich dann mich nicht ganz so gut auskenne, aber ich hätte zumindest den Verdacht, dass weil sie Migration jetzt so als überwölbendes Thema sehr groß gemacht haben. Und ich weiß, dass das auch so bedient wird, dass die Leute das auch so empfinden. Aber mein Eindruck ist, dass da drunter doch auch einfach eine Vernachlässigung von bestimmten Aufgaben der Daseinsvorsorge steckt, die einfach den Leuten Angst macht und auch zu Recht. Und dann ist eben häufig ja auch das Umkanalisieren zu sagen, das liegt aber alles an den Migranten. Ja, vielleicht ein einfacherer Weg, das emotional zu verarbeiten. Also ich glaube nämlich nicht, dass sozusagen sachlich betrachtet die Migration der Grund dafür ist, dass es den niedrigeren Schichten in England oder Deutschland so schlecht geht. Also ich glaube, dieser Zusammenhang ist eigentlich nicht richtig. Obwohl es Probleme gibt, das will ich gar nicht negieren.
Das ist schon ein Grund. Also wenn man sich einfach den enormen Anstieg in Großbritannien anguckt über die letzten Jahre. Also ich habe jetzt die genaue Zahl nicht im Kopf, aber es ist wirklich sozusagen wirklich über die letzten paar Jahre enorm nach oben gegangen, die Kurve.
Schon, aber wir haben ja auch Globalisierungseffekte, die einfach da sind. Und
hat
die
es, erst hat, es, hat, hat sie da einen Punkt, also dass das sozusagen das Gefühl dahinter ist, ich habe den Eindruck, wenn man sich England anschaut, da geht es auch um gebrochene Versprechen. Da geht es immer wieder um dieses gebrochene Versprechen, wir kriegen das in den Griff. Ja. Und dann passiert wieder nichts. Und ich würde gerne, um nochmal dieser Stimmung nachzuspüren und um sozusagen besser zu verstehen, worüber wir hier eigentlich reden. Der Kanzler hat ja dieser Tage eine Rede gehalten, wo er sagte, es wird immer alles schlecht geredet und so weiter. Und es muss jetzt mal wieder dringend nach vorne gehen. Vielleicht können wir uns das einmal kurz anschauen, wie der Kanzler selber die Lage einschätzt. Und dann mal kurz darüber sprechen. Bitte schön.
Es gibt auch keinen Grund für Pessimismus und Schwarzmalerei über die Zukunft unseres Landes. Es liegen nicht die besten Jahre unseres Landes hinter uns, sondern es liegen sehr gute Jahre vor uns. In Ostdeutschland, in Westdeutschland, in der Bundesrepublik Deutschland insgesamt und in Europa. Wenn wir jetzt gemeinsam daran arbeiten, statt gegeneinander zu arbeiten. Und das heißt, dass wir die sehr deutschen Reflexe des Schlechtredens, dass wir auch die parteipolitischen Spielchen hinter uns lassen müssen. Und genauso das Hoffen auf einen großen Befreiungsschlag, auf den großen Tag, auf den großen Big Bang, der alle Probleme auf einmal löst, meine Damen und Herren, den wird es nicht geben.
Bäm. Das ist aber genau die Erwartungshaltung. Deswegen sagte ich gerade gebrochene Versprechen, die ganze Zeit aufgebaut
werden. Der hat vor allem inhaltlich ja wieder gar nichts gesagt.
Exakt.
Das sind ja wieder nur Zustandsbeschreibungen auf der Metaebene und dann Erwartungsmanagement und so, alles gut und schön. Aber die Leute haben das, glaube ich, wirklich satt. Also da hört auch keiner mehr hin und nimmt es nicht ernst. Ja, also ist ja nicht so, dass es keine, ich sag noch kurz zu Ende, also es gibt, glaube ich, wirklich ganz konkrete Erwartungshaltungen, abgesehen von der Kontrolle über Migration und Einwanderung, was den Leuten fehlt. Dazu gehört das Schulsystem. Sie haben das gesagt, das ist eine verheerende Misere. Das macht Menschen krank. Ja, also das ist einfach auch das Zentrum des Aufstiegsversprechens, gerade auch für erstmal bildungsfernere Schichten, ist das Schulsystem, in dem man sich hocharbeiten kann, ja das absolute, das ist der Weg in eine Gesellschaft hinein, wenn wir das so vernachlässigen, das wird gespürt. Und wir können jetzt noch ein paar andere Segmente aufzählen, wo wirklich für unsere Verhältnisse sehr schlechte oder gar keine Arbeit gemacht wurde. Und wenn er dann sowas sagt, anstatt wirklich zu adressieren, worum es geht, kann ich auch verstehen, wenn die Leute dann abwinken und sagen, ja, also.
Und wenn Sie, Frau C., in Ihrer, Sie sind SPD-Mitglied, ne?
Ja, nach wie vor.
Ich wusste gar nicht, dass die Frage schon eine Provokation ist.
Stimmt.
Das ist eine altehrwürdige Partei, in der Sie nach wie vor Mitglied sind.
Weil ich an die Sozialdemokratie glaube. Ja, ich bin eine Jüngerin der Sozialdemokratie.
Ja, hier sitzen ja viele enttäuschte Sozialdemokraten. Also ich schaue gerade zu Herrn Martenstein. Die roten Turnschuhe sind ein Restzeugnis davon, wo dieser Mann mal gestanden hat. Wenn Sie im inneren Kreis, in dem ich vermute, dass Sie da manchmal unterwegs sind, so mit denen reden, sagen, pass auf, jetzt mach Tacheles. Was steht an und was seid ihr bereit zu tun?
Ich finde es bei der SPD ja, das ist ja eigentlich die Partei, die klassischerweise zuständig sein sollte für genau diese Bedingungen, Chancengleichheit, Aufstiegsversprechen, Daseinsvorsorge für Leute, denen man nicht einfach sagen kann, jeder ist seines Glückes Schmied, also mach mal. Ne? Also das ist ja deren Klientel und deren Anliegen. Und irgendwo ganz hinten wissen die das auch noch, aber das bildet sich einfach nicht mehr ab im Parteiprofil. Und das geht aber den anderen Parteien genauso. Sie haben das ja gesagt, auch die CDU hat ihren Markenkern verpasst. Die Grünen haben ihren Markenkern verpasst. Also es gibt ja eigentlich diese Identifizierbarkeit nicht mehr. Alle schließen sich zur großen Mitte zusammen gegen
und warnen
rechts.
Gegen rechts, genau.
Das ist ja der Stand der Dinge. Und ich glaube nicht, dass das der einzige Grund ist für die Parteienverdrossenheit, aber es ist gewiss ein Grund. Und da könnte man zurückarbeiten. Ich weiß, dass das schwierig ist, wenn man in Regierungsverantwortung ist. Sowas geht angeblich immer besser in der Opposition, sich mal zu besinnen, was man will. Aber ich spüre den Impuls gar nicht. Ich spüre den Impuls in keiner Partei, sich wirklich nochmal zu überlegen, was wollen wir. vielleicht hat das was zu tun mit der bestimmten Art, sich so kleinteilig verantworten zu müssen die ganze Zeit, ja? Also weil man ja sozusagen über Social Media so Umfrageergebnisse im Minutentakt sich auch abholen kann, Zustimmung dagegen und so. Also es ist, glaube ich, sehr schwierig geworden, momentan über lange Linien nachzudenken. Aber ich glaube, das müssen wir machen. Und zwar nicht nur, um eine AfD zu bekämpfen, sondern um zu überlegen, wo wir hin möchten.
Ich finde, ehrlich gesagt, der Vorwurf, dass die Parteien nicht hinreichend sich mit Inhalten beschäftigen würden, fällt ziemlich auf uns zurück, muss ich hier deutlich sagen.
Auf uns alle, ja.
Auf uns, hier auch in der Runde. Weil ja, wir die ganze Zeit, wir machen es bisher jedenfalls nicht. Wir aber unterhalten uns nicht konkret, mal ganz konkret zu sagen. Diese Regierung, übrigens auch die SPD, war bereit, gerade beispielsweise, was die Migration anbelangt, ziemlich harte Maßnahmen zu treffen. Die Zahlen sind durchaus runter. Beispielsweise. Man muss dieser Regierung auch zugutehalten, dass sie tatsächlich die Probleme, die 30 Jahre vermeintlich, übrigens auch nicht alle viel besser angelegen haben, jetzt erbt unter historisch außenpolitisch dramatisch neuen Zuständen. Und insofern, glaube ich, müssen wir uns dann schon konkret angucken, wo sind die natürlich nie hinreichenden Versuche zu regieren und zu reagieren. Aber ich finde, diese Pauschalität ist ein Problem. Konkretes Beispiel. Lässt sich immer wunderbar über Chancengleichheit und Chancengerechtigkeit in Schulen reden. Wunderbar, große Sache. Wir wissen aber auch, dass es auch ein riesiges Problem dieser Gesellschaft ist. Wenn Möglichkeiten in Schulen zur eigenen Ertüchtigung nicht in dem Maße genutzt werden, weil wir in den Familien enorme Probleme haben, weil wir ein Maß an kindlicher, frühkindlicher Erziehung regelrecht brauchen, weil bereits Kinder in den Grundschulverhältnissen heutzutage kaum reden und kaum schreiben und Sonstiges können, dann haben wir ein Problem, was nicht nur diesem Staat oder dieser versagenden Politik zuführt.
Entschuldigung, totaler Quatsch.
Wenn Fünftklässler, Entschuldigung. Das ist gerne als totalen Quatsch, lieber wertgeschätzter Herr Lanz. Ich glaube sehr wohl, wissen Sie, ich finde es interessant.
Nein. Was ich Quatsch finde, ist das Argument zu machen, dass es sozusagen an den Elternhäusern liegt, wenn Kinder von Schulen abgehen, die nicht lesen und schreiben können. Tut mir leid, wenn Fünftklässler und Sechstklässler und Siebtklässler reihenweise nicht lesen und schreiben können, und zwar nicht ausreichend, dass sie dann irgendwann in Betrieben wenigstens eine Ausbildung machen können, dann hat das was mit Schulsystem zu tun.
Da muss ich meinen Fehler kassieren, da haben Sie es völlig zu Recht. Es ist ein grundsätzliches Problem. Sie kommen zum Teil, ob fehlender Sprachvoraussetzung, überhaupt einer völligen Bildungsferne in Haushalten mit 6 Jahren, in eine Klasse rein, in der sie nicht die Voraussetzungen überhaupt voranbringen, mit beschult zu werden. Ja, das sind die Probleme.
Ja. Herr von Lucke, ganz kurz. Ja. Es sind diese Parteien, die nicht mal bereit sind zu sagen, dann lass uns wenigstens angesichts von Migration, angesichts von babylonischer Sprachverwirrung in Grundschulen dafür sorgen, dass es eine Kita-Pflicht ab 3 gibt. Dann schreit irgendjemand in Bayern wieder und sagt irgendwie, das geht also auf gar keinen Fall. Das rüttelt an meinem Lebensentwurf. Verstehen Sie? Das sind die Dinge, über die wir hier reden.
Und kurze Zustandsbeschreibung nochmal zur Ergänzung. Ne? Das Problem ist wirklich manifest. Es gibt an vielen Schulen, zumindest in der Provinz, gar keine ausgebildeten Lehrer mehr. Also das ist eigentlich jetzt eine Mangelverwaltung, die noch stattfindet. Alles mit Quereinsteigerinnen. Die Leute, die da sind, versuchen, einen guten Job zu machen, das so hinzukriegen, wie es irgendwie geht. Allen Respekt gegenüber den Personen, die das machen. Aber für ein System, was doch so gedacht ist, dass Bildung staatliche Aufgabe ist, dass man das eben gerade nicht in die Verantwortung privater Haushalte schiebt, ist es halt ein Armutszeugnis.
Wir müssen doch zur Kenntnis nehmen, gerade wenn wir die Problematik seit 2015 mit dazu nehmen. Und ich will nur vorwarnen, es sind eben keineswegs nur die migrantischen Kinder, es sind zum Teil auch absolute Defizite bei den sogenannten biodeutschen Kindern. Wenn wir das aber alles sehen, dann können wir doch nicht zu dem Schluss kommen, so sehr es die Aufgabe des Staates ist, da sind wir doch alle beieinander, das Bestmögliche zu machen. Wir können nicht davon absehen, dass die Revolution beispielsweise im Digitalen, dass die Tatsache, dass Kinder heute zum Teil mit 2-3 Jahren vor ihrem Handy sitzen, dass das nicht enorme Konsequenzen hat, was Bildungsanstrengungen anbelangt, und es den Schulen immer schwerer macht damit, und das in Zeiten knapper Kassen. Ich kann nur sagen, ich kenne ziemlich viele Lehrerinnen und Lehrer aus eigener Anschauung. Wenn ich sehe, in welchem Maße die sich bemühen, den Standard aufrechtzuerhalten, dann sehen wir, dass die Lage es eben hier auch in allen Bereichen erschwert. Und nicht nur staatlicherseits, sondern eben auch gesellschaftlich.
Aber Bildung war doch jetzt einfach, wir machen ja keine Sendung über Bildung heute. Also das war ja ein Beispiel dafür, dass aus Sicht zumindest einiger Diskutanten hier es schon eklatant wichtige Aufgaben gibt, die parteilich-politisch adressiert werden sollten. Das ist ja der Befund.
Ein Kennzeichen der gegenwärtigen Situation besteht darin, dass Probleme verschleiert werden und so lange darüber geredet wird, bis alle sozusagen betäubt in ihren Sesseln zusammensinken. Wir haben die Situation, dass von den 15-Jährigen, wir reden ja von den 15-Jährigen, ja, 40% so gut wie nicht lesen und schreiben und so gut wie nicht rechnen können. Das ist die Situation. Und das ist für ein Land wie unseres mittelfristig das Todesurteil. Wenn wir haben sowieso viel zu wenig junge Leute. Ja? Und ja, wenn die 15 sind und nicht lesen und schreiben und rechnen können, dann ist dann wird es sehr schwer, da noch irgendwas draus zu machen. Und daran sind nicht die Handys schuld. Ja? Und wir haben bei der Migration, lassen Sie mich doch auch mal ausreden.
Doch, ich frage ja nur.
Wir haben bei der Migration Leute wie Herrn von Lucke, die sagen, Problem gelöst, da können wir ein Häkchen dahinter machen, das ist Unfug. Jetzt lassen Sie, werden Sie mich vielleicht mal ausreden?
Also, wollen Sie nur korrigieren?
Das ist alles gut. Also, es ist eine sehr dynamische, lebendige
Sache. In der Migration wahrscheinlich vorübergehend gesunkene Zahlen, aber wir haben es natürlich mit den Ergebnissen der letzten 10 Jahre seit 2015 zu tun. Und von diesen vielen Leuten sind eine ganze Menge.
Es ist nicht nur das, Herr Martenstein. Darf ich noch einmal ganz kurz eine Zahl beisteuern?
Ja.
Wenn man sich hinstellt und sagt, wir haben das Thema im Griff, und dann schaue ich mir die Zahlen an. Wir hatten allein im letzten Jahr 2025 120.000 Menschen, die neu in dieses Land gekommen sind. Das ist einmal Gütersloh und noch mal ein bisschen was obendrauf. Mhm. Neu zu allen bestehenden Problemen bereits drauf. Und ich wäre weit davon entfernt, diesen Unterschied aufzumachen zwischen sogenannten Bio-Deutschen und Kindern, die von woanders sind. Mhm. Das ist überhaupt nicht mein Thema. Auch diese Kinder, die, egal woher die kommen, die werden uns irgendwann einen Vorwurf machen und werden sagen, warum habt ihr so versagt, dass ich heute ein solcher Bildungsverlierer bin. In England, ich habe neulich im Guardian, für den Sie auch gelegentlich schreiben, Frau Heuer, ein langes Stück gelesen über eine Lost Generation, eine verlorene Generation. Ich habe auch mit Paul Collier in Oxford mal lange darüber geredet, berühmter Ökonom, Soziologe, der sagte, wir verlieren da eine ganze Generation, weil wir sie nicht richtig beschulen. Und diese Kinder sind, so drückte sich Collier aus, zu nichts mehr zu gebrauchen. Das ist das Bitterste, finde ich, was wir über die, die unsere Zukunft sein sollen, sagen können. Die sind zu nichts mehr zu gebrauchen. Das sagte der 2019 in einem Gespräch mit mir. Und der Satz ging mir damals wirklich tief in den Kopf, weil ich dachte, wenn wir als Gesellschaft, als Politik das nicht gelöst kriegen, ja, dann können wir einpacken. Dann ist vorbei mit Zukunft.
Aber es ist wieder so ein klassisches Beispiel, wo die Debatte so kleinteilig wird, wo es dann ums Geld zum Beispiel geht oder um Schultypen oder was auch immer. Also da hängen ja auch ganze soziale Gefüge dahinter, diese soziale Ungleichheit, die gerade in Großbritannien dann noch extremer ist als in Deutschland und auch viel tief eingesessener. Also da schreibt man ganze Gruppen von Menschen ab. Und ich finde, gerade in Deutschland tut man sich da immer schwer, wenn man sagt, das sind Arbeiterkinder zum Beispiel oder das ist ein Arbeiterhaushalt, dann wird einem immer vorgeworfen, man würde irgendwelche Rhetorik so aus dem Marxismus der 1960er rausholen. Aber diese sozialen Klassen gibt es ja und diese Unterschiede. Und die kommen wirklich mit völlig anderen Startvoraussetzungen.
An dieser Situation ist, dass seit Jahren das Notenniveau in Deutschland steigt und steigt und steigt. Wir haben nie so viele Einzelabiture gehabt wie im Moment. Und das meine ich mit Verschleierung.
Warum? Weil die Ansprüche sinken? Oder warum?
Ja, offensichtlich.
Deswegen steigen die Noten, weil die Ansprüche sinken.
Ja, Inflation. Irgendwas muss ja passieren. Ja, also die klassische Inflationssituation. Ja. Also ich glaube nicht, dass die Schüler heute wesentlich intelligenter geworden sind im Vergleich zu vor 20 Jahren.
Aber auch nicht blöder.
Das ist auch nicht blöder. Aber die Noten sind auf jeden Fall besser geworden. Mhm. Ja. Und das heißt, wir haben ein Land, in dem es noch nie so ein gutes Notenniveau gegeben hat und das gleichzeitig bei 40% der 15-Jährigen keine Lese- und Rechenkenntnisse
haben. Ja, Bildungsranking in Europa mittlerweile sehr weit hinten sind. Ne?
Das muss man leider sagen. Ich glaube, also wir liegen auf einem der letzten 5 Plätze in Europa. Genau. Den genauen weiß ich nicht mehr.
Und es gibt, haben Sie völlig recht, wahnsinnig engagierte Lehrerinnen. Wir hatten mal eine hier vor vielen Jahren, Frau Gottschalk aus Berlin-Moabit, die ich im Rahmen einer Reportage mal kennengelernt habe. Ja. Und die damals, weiß ich noch wie heute, völlig frustriert rauskam aus dem Unterricht und sagte, ich muss mich erst mal hinsetzen, bevor wir das Interview machen, weil sie vor 12- oder 13-Jährigen stand. Und die hatten alle noch nie das Wort Deich gehört, weil so wenig gelesen wird offenbar, dass man mit dem Wort Deich nichts anfangen konnte. Und das hat sie so frustriert. Frau Gottschalk ist, glaube ich, mittlerweile nach Kanada ausgewandert. Solche Leute verlieren wir dann, die das Juwel einer Gesellschaft eigentlich sind.
Ja, und viele von diesen Menschen in solchen Berufen, und wir können aus der Schule, können wir auch das Gesundheitssystem benennen und viele andere Bereiche, die machen ja die Jobs, aber die fühlen sich alleingelassen. Die können ja irgendwann auch nicht mehr. Und das kann ja nicht sein. Also ich bin umgeben von Altenpflegerinnen, die also viele bei uns in der Region arbeiten. In Pflege. Genau, da arbeiten sehr viele Menschen in der Pflege. Hoch engagiert mit super harten Jobs und die kommen mit ihrem Einkommen nicht mehr klar. Also ein Doppeleinkommen reicht eigentlich nicht mehr, um die Bedürfnisse der Familie zu decken. Und sie fühlen sich in ihren Jobs alleingelassen, weil die Zustände so schlecht sind, dass das halt einfach dann persönliche Überforderung darstellt, innerhalb des Systems noch zu arbeiten. Die sind dann alle kurz vorm Burnout. Und das, glaube ich, in der Masse, da können wir ganz viele Beispiele finden, zahlt auf diese Stimmung ein, die ich ganz am Anfang als alles Scheiße bezeichnet habe. Und ich glaube, man darf das nicht wegignorieren. Also man darf, glaube ich, nicht sagen, ja, eigentlich geht's uns super, die Leute haben alle nicht recht. Es geht uns super. Im internationalen Vergleich, im historischen Vergleich geht's uns immer noch super. Aber man muss trotzdem schauen. Und das wird, glaube ich, bei den Parteien zum Teil schon gemacht. Ich meine vor allem meine eigene, dass man solche Probleme einfach nicht wirklich substanziell in den Blick nimmt. Das ist ein Versagen. Das darf so nicht sein.
Ja, ich denke mal, eigentlich hat doch ein... Gerade mit Blick auch auf die SPD hat doch ein Bundeskanzler, eine Regierung, hat doch eigentlich genau zwei Aufgaben im Kern. Die erste Aufgabe ist, Arbeit muss sich deutlich, und zwar deutlich unterstrichen, mehr lohnen als nicht zu arbeiten, finde ich. Und die zweite Aufgabe muss sein, du musst sicherstellen, dass Menschen, die sich sehr anstrengen, von dieser Arbeit auch leben können. Ihren Urlaub machen können, ihren Kindern eine vernünftige Bildung zugänglich machen können, vielleicht sich ihre kleine Wohnung kaufen können oder was auch immer. Ja. Aber auf jeden Fall die Idee haben, dass morgen besser ist als heute. Das ist doch die Idee.
Also wenn man mal das im Überbau bespricht, wir haben ja einen Gesellschaftsvertrag, der besagt ja, wir tun das als Gemeinschaft zusammen, verzichten auf das individuelle Gewaltmonopol, wir hauen uns nicht, geben Verantwortung an den Staat ab, dafür, dass bestimmte Aufgaben von der Gemeinschaft auch tatsächlich erfüllt werden. Das ist ja die DNA, das ist der Quelltext von diesem, was unser Zusammenleben legitimiert und ausmacht. Und der muss schon erfüllt werden. Also selbst wenn man nicht so darüber nachdenkt, das analysiert, Leute merken das, wenn es nicht mehr erfüllt
wird. Sie spüren es einfach. Wenn sie es vielleicht nicht verbalisieren, genau. Ja. Frau Heuer ist bei uns, weil Sie gerade sagten, historischer Kontext. Eigentlich geht es uns so gut wie noch nie. Weimar macht gerade, ich würde gerne mit dieser schlauen Runde ein paar Sätze darüber reden. Weimar macht gerade häufig die Runde, auch in den Medien und so weiter. Weimarer Verhältnisse, ich weiß, dass Bücher gerade im Moment geschrieben werden. Sie haben ein sehr viel beachtetes Buch darüber geschrieben. Können Sie uns einmal mitnehmen in diese Zeit, Frau Heuer? Was ist sozusagen Weimar und was ist anders im Vergleich zu heute? Weil hier sitzen eigentlich nur Menschen, die sagen, das, was damals war, ist mit heute glücklicherweise nicht zu vergleichen. Aber dennoch gibt es Mechanismen, die sollten wir im Blick haben. Ja. Welche sind das?
Also ich glaube, der Grundfaktor, und das wird oft vergessen, der uns heute fehlt, ist der Erste Weltkrieg. Also man kann sich das heute nicht mehr vorstellen, dieser riesige, katastrophale Krieg, der eine ganze Generation junger Männer brutalisiert hat. Selbst wenn man nicht an der Front war, hat man zu Hause Menschen verloren, die an Epidemien gestorben sind, an Hunger, an Not. Also es war einfach eine Katastrophe für jeden Einzelnen, für das ganze Land insgesamt. Und dann hat Deutschland ja zum Beispiel im Gegensatz zu den Siegermächten, also im Gegensatz zu Frankreich oder zu Großbritannien, dann hinterher da keine Geschichte draus machen können, wo man gesagt hat, dieses riesige, enorme Opfer, persönliche
hat
und
sich
nationale,
gelohnt quasi,
hat sich gelohnt, weil man für die Freiheit und für das eigene Land irgendwo gekämpft hat, weil man am Ende gefragt hat, wofür war das jetzt alles? Und keiner hatte darauf eine Antwort. Und dann hat man schon 1919 gesehen, dass die Leute gesagt haben, okay, wir ziehen jetzt hier wenigstens einen Strich und machen ein neueres, besseres Land, was fairere Verhältnisse schafft. Und gerade für die Arbeiter, die ja auch noch enorm gelitten haben, also als Klasse meine ich jetzt als Schicht, dass man sagt, okay, die dürfen jetzt dran teilnehmen, auch tatsächlich politisch. Während ja gerade die SPD 1912 größte Partei geworden, durfte eben nicht an der Regierung teilnehmen, obwohl sie diese Masse der Leute hinter sich hatte. Das hat man zumindest als Chance erkannt und gesagt, okay, wir ziehen jetzt hier wenigstens einen Strich und fangen von vorne an. Und diese Enttäuschung, die dann eingesetzt hat später, ist, glaube ich, der Kern, aus dem sich diese Radikalität entwickelt hat.
Sie beschreiben, das fand ich schon so gut, auch in Ihrem letzten Buch, wo Sie ostdeutsche Biografien sozusagen beschrieben haben. Ist in Deutschland sehr verrissen worden, das Buch. War trotzdem ein fetter Bestseller. Gratulation dazu. Und lohnt sich sehr, gelesen zu werden, weil Sie sozusagen aus dem Inneren der DDR herausschreiben. Jetzt nehmen Sie wieder Beispiele. Sie machen es ganz konkret. In dem Fall schauen Sie sich Weimar als Stadt ganz konkret an, weil wir immer über Weimarer Verhältnisse reden. Mhm. Und dann einen Mann namens, ich habe den Namen vergessen, Karl Weyrich, ne? Der, was ist Buchhändler? Habe ich das richtig im Kopf?
Buchbinder.
Buchbinder, Entschuldigung, so war's. So, warum ist dieser Mann so interessant? Wenn man verstehen will, warum dann irgendwann die NSDAP übernimmt.
Na, ich wollte das Buch also wirklich an konkreten Geschichten und an einem konkreten Ort festmachen, weil es ist ja mittlerweile so viel geschrieben worden über diese Zeit. Aber es ist oftmals eben von oben herab die große Geschichte. Und ich wollte an konkreten Beispielen, an einem konkreten Ort festmachen, was ist da passiert und wie haben die Leute darauf reagiert. Und ich brauchte irgendwie ja so einen Otto-Normalverbraucher im Endeffekt, einen ganz normalen Menschen, der also jetzt nicht besonders politisch ist. Und solche Menschen haben immer das Problem, dass die nicht denken, dass ihre Geschichte wichtig ist. Also die hinterlassen eigentlich keine großen Memoiren oder so, wie das so ein General machen würde. Und mit Karl Weyrich bin ich dann wirklich, also es war ein Glückstreffer einfach im Archiv, in Weimar im Stadtarchiv, auf jemanden gestoßen, der wirklich detailliert durch sein ganzes Leben hinweg Tagebuch geführt hat. Und von daher hatte ich dann sozusagen einen ganz normalen, relativ unpolitischen Menschen, der einfach nach Weimar zieht, 1914 aus Eisenach, einen Laden aufmacht, so einen Schreibwarenladen aufmacht und sich dort eine Existenz aufbauen will. Und dann kommen zwei Weltkriege, wirtschaftliche Katastrophen und natürlich wahnsinnige politische Umbrüche dazwischen, die ihm das und, Leben nicht erlauben, das normal.
Ja, und Sie beschreiben den als sehr unpolitischen Menschen, der dann aber plötzlich politische Einträge in diesem Tagebuch hinterlässt. Wann kippt das?
Also für mich ist wirklich wieder diese Idee, die wir ja auch, also ich glaube, das ist mittlerweile Konsens, einfach, dass es wirtschaftliche Verhältnisse sind. Also man sieht tatsächlich, dass die erste große Krise 1923 mit Hyperinflation noch als Anomalie irgendwo wahrgenommen wird, die ja dann auch gelöst wird und die Leute denken, okay, jetzt geht's voran. Und Karl Weyrich kann auch damit leben und denkt, okay, ich habe es gerade so überlebt mit meinem Laden.
Aber da gibt es einen irren Eintrag in dieses Tagebuch, ne? Um mal die Dimension klar zu machen.
Ja, also er schreibt dann zum Beispiel 1923, er hätte für 2 Millionen Mark ein gebrauchtes Fahrrad für seine Frau Marie gekauft, die nicht mal Fahrrad fahren kann. Aber er denkt sich halt, naja, gut, dann kann ich das Geld jetzt auch ausgeben, weil er hätte dann noch ein paar Monate länger gewartet, hätte dann noch ein Ei oder ein Brot dafür bekommen.
Für dieselbe Summe.
Für dieselbe Summe. Also dadurch entsteht ja auch dieser Hedonismus, der diese ganze Kulturlandschaft befeuert in der Zeit, weil die Leute einfach sagen, man weiß nicht, was morgen ist.
Hau das Ding auf den Kopf.
Ja, genau. Aber der Unterschied dann zu der späteren Wirtschaftskrise, die dann also nach dem Wall Street Crash von 1929 an entsteht.
29 und folgende.
Die wird als permanent empfunden und als was, wo keiner eine Lösung hat, wo nichts angeboten wird. Und das, was Sie vorhin gesagt haben, diese Idee, dass die Menschen nicht mal an ein besseres Morgen glauben. Das ist, glaube ich, wirklich vergleichbar. Also auch natürlich, Sie haben ja recht, es ist viel schlimmer zu der Zeit. Aber die Tatsache, dass ich nicht mehr glaube, dass meine Kinder oder meine Enkel eine bessere Zukunft haben als ich selbst, ist wirklich der Kipppunkt. An dem Punkt sagen die Leute, dann kann ich es jetzt auch probieren, so, und das ganze Ding zu hauen.
Und es gibt zwei wahnsinnig interessante Parallelen im Mechanismus. Wir sitzen hier oft und es erzählen beispielsweise Grünen-Politiker oder auch SPD-Politiker, was sie erleben, wenn sie mittlerweile für Wahlkampf durchs Land fahren, wie sie zum Teil attackiert werden. Sie sagen, es war damals ähnlich.
Also Heinrich Brüning ist ein gutes Beispiel, der letzte Kanzler, wenn man so will, der noch versucht hat, irgendwie die Demokratie aufrechtzuerhalten. Der ist 1931 durchs Land gereist und hat im Radio verkündet, ja, wir können uns jetzt nicht einbilden, dass nach diesem riesigen Krieg, nach dieser riesigen Katastrophe einfach alles so weitergeht. Also eigentlich eine ähnliche Rhetorik, die heute auch an den Tag gelegt wird. So, wir müssen jetzt alle Einschnitte machen. Das war natürlich eine Nachricht, die da nicht so gut ankam bei den Leuten. Also als er dann mit seinem Auto durchs Land fuhr, wurden da Steine auf sein Auto geworfen. Es gab verbale und auch physische Attacken auf ihn. Und dann kam er irgendwie total erschöpft von dieser Reise wieder, 1931, und sank irgendwie in seinem Stuhl zusammen und sagte, naja, diese Demokratie, diese Parteienlandschaft lässt sich irgendwie einfacher aufrechterhalten, wenn gerade nicht Krise ist. Und da habe ich mich wirklich, also ich sitze da und schreibe da dran und gucke nachmittags Nachrichten und denke, okay, dann kann man vielleicht doch den einen oder anderen Vergleich im Abstrakten auf der Metaebene ziehen, weil auch wenn es im Detail nicht so krass heute ist, wie es damals war, sieht man doch diese Muster.
Und Sie sagen, und dann kommt dieser junge NSDAP-Chef, jung unter Anführungszeichen, so beschreibt ihn Weyrich in seinen Tagebüchern, dieser junge neue Anführer Adolf Hitler, so nennt er ihn, und verspricht den Leuten oder macht den Leuten ein Versprechen und sagt, ich löse eure Probleme nicht sofort. Ich kann das gar nicht. Gebt mir 4 Jahre Zeit und dann habe ich das Ding im Griff. Warum glaubt man dem und warum glaubt man dem Reichskanzler nicht?
Ich fand das erstaunlich in Karl Weyrichs Tagebuch, weil er eben kein politischer Mensch ist. Also als ich 1924 mal wissen wollte, was er da gewählt hat und in sein Tagebuch geguckt habe, stand da irgendwas von einer Bratwurst, die er auf dem Berg oben gegessen hat, weil er eben gerade wandern war an diesem Sonntag. Und das ist eigentlich sehr typisch. Und dann auf einmal 1933 steht eben dieser Satz in seinem Tagebuch so, jetzt setzen wir alle unsere Hoffnungen in diesen jungen neuen Kanzler namens A. Hitler. Man sieht auch, wie er das formuliert hat, dass er wahrscheinlich den Namen nochmal irgendwo nachgeguckt hat tatsächlich. Und er schreibt dann auch rein, okay, Adolf Hitler hat gesagt 4 Jahre und dann beseitigt er diese enorme Arbeitslosigkeit, er bringt die Wirtschaft wieder in den Griff und er reißt das Land jetzt rum. Und Karl Weyrich schreibt tatsächlich in sein Tagebuch, diese Zeit gebe ich ihm. Und das war für mich bemerkenswert, dass diese Politik dann wirklich in dieses Leben dieses relativ unpolitischen Menschen
Weg mir ging es da ein bisschen kalt den Rücken runter, weil ich so, ich stehe gerade unter dem Eindruck einer Amerika-Reise. Wir haben dort gedreht in den Südstaaten. Und da wird mir klar, wenn man da so durchgeht, wie sehr es an einzelnen Persönlichkeiten hängt. Mhm. Wie sehr Politik heute, das wollten Sie gerade sagen, an einzelnen Köpfen hängt.
Das fällt so auf,
Trump, glaubst du das? Die Leute sagen dir, wenn du mit Trump-Wählern sprichst, wir wissen, dass der Defizite hat. Manche nennen ihn ganz offen ein Arschloch, auf Englisch natürlich, sagen die so. Aber sie wählen ihn trotzdem, weil sie sagen, der braucht jetzt ein bisschen Zeit. Und der ist immer noch besser als der ganze Rest.
Ich finde es ganz erkenntnisreich, dass wir ja immer sagen, diese Personalisierung von Politik hätte vielleicht was zu tun mit den neuen Medien, weil wir jetzt so personengebunden. Mhm. Ne? Und daran sieht man aber ja, dass das schon auch einfach ein Symptom von einem Vertrauensverlust in System ist, wenn sich auf einmal die Hoffnung und Erwartungen an einzelne Personen knüpfen und man sieht auch, wie ungut das ist.
Also aber die neuen Medien spielen auch damals eine Rolle. Also das Radio zum Beispiel ist ein total interessanter Faktor. Brüning geht ins Radio 1931 und sagt zu den Menschen, ja, sorry, aber es wird jetzt erstmal nicht besser, weil wir sind da irgendwie selber dran schuld. Und das ist die Nachricht, die bei den Leuten zu Hause in ihrem eigenen Wohnzimmer ankommt. Und dann kommt Hitler ins Radio und sagt, gib mir 4 Jahre, ich klär das. Also er nutzt dasselbe Medium völlig anders.
Das heißt, da sagt so der eine, es wird erstmal nicht besser. Und der andere, Hitler, wie er schreibt, der sagt das ja auch. Mhm. Aber offenbar glauben sie es dem einen oder nehmen sie es dem einen übel und dem anderen nicht. Mhm.
Aber er schiebt natürlich auch die Gründe woanders hin. Also er sagt ja nicht, wir sind dran schuld.
Er behauptet auch nicht primär, das wird mit mir erstmal schlechter. Mhm. Die große Verheißung, und man darf eins nicht unterschätzen, und ich glaube, den Unterschied muss man zum Glück noch ein bisschen festhalten, bei allem, was ja richtig ist. Wir laufen Gefahr, und deswegen war ich vielleicht auch mal so entschieden, wir laufen Gefahr, eine gewisse Parteien-Systemverdrossenheit sehr stark zu bekommen und manchmal auch vielleicht noch größer zu machen, als sie ist. Aber eines ist doch ein großer Unterschied. Diese absolute Erlösungsfantasie, die auf Hitler projiziert wurde, die als dem Ersatzkaiser, wir dürfen nicht vergessen, es war eben doch immer noch eine Demokratie ohne die demokratische Tradition. Wir haben hier jetzt 80 Jahre Demokratie, mit dem Unterschied, dass es im Osten nur 35 Jahre und unter wesentlich erschwerteren Voraussetzungen gewesen ist, mit dem Beginn der Frustration 89, 90. Aber trotzdem, der Westen, die Bundesrepublik hat 80 Jahre Demokratie. Ich glaube, der große Unterschied, das darf man nicht vergessen, besteht in zweierlei Hinsicht. Es gibt diese Riesenprojektion auf diese absolute Führerfigur, die zeitweilig, erst war es der Kaiser, dann wurde es Hindenburg, dann wurde es der Führer. Sie haben ja oftmals auch schlicht dann der Führer, das war der Jargon, Sie haben es dann auch so genannt. Das ist bei uns in dieser Dimension nicht mehr in dem gleichen Maße vorhanden. Wir haben zum Glück ein ausgesprochenes Misstrauen auch gegenüber dieser charismatischen Führung. Ein Beispiel, Karl Theodor zu Guttenberg. Da hatten wir dieses Phänomen, wo auch so eine Leuchtgestalt wieder kam. Es gibt das immer wieder. Jetzt Schmalspuren haben wir bei Kubicki. Ich will es mal ganz runterfahren. Wenn die Enttäuschung über die anderen so groß ist, gibt es schnell wieder die Verlagerung auf eine andere Figur. Aber das ist, und das glaube ich, ist etwas, was uns zumindest vertrauender stimmen sollte. 80% der Leute hier in der Bundesrepublik sagen, wir sind absolut Demokraten, wir wollen das demokratische System nicht verlieren. Bei Hitler wusste man, dass das System am Ende sein würde. Das hat der Führer sehr klar gesagt. Ich will hier keine Demokratie machen.
Und es war auch schon am Ende, die Demokratie war ja schon.
War dann auch am Ende und das hat er auch sehr schnell gemacht. Und dieser Umstand ist immer noch vorhanden. Aber das Fatale ist eben, tatsächlich sind die 80% auch nicht mit dem gegenwärtigen Personal und mit dem zufrieden, wie es läuft. Und da ist die Differenz. Aber diese Krux ist aber doch noch ein Unterschied zu Weimar, diese 80 Jahre Demokratie im Westen sind nicht spurlos an den Leuten vorbeigegangen. Voll. Sie würden diese Demokratie nicht so schnell, meinem Eindruck nach, an autoritäre Führerschaft abgeben.
Ich finde es auch total gut. Wir hatten gerade auf den Schirmen wieder so ein bröckelndes Demokratieschild. Ich weiß nicht, ob dir das auch eingeblendet hat. Da ärgere ich mich immer. Also, weil wir immer sozusagen, wir haben eine Parteienkrise. Das glaube ich schon. Die sollten wir auch ernst nehmen. Aber das ist ja nicht identisch mit einer Demokratiekrise. Ja. Und ich finde aber schon, auch jetzt aufgrund nochmal dieser Parallelen zu damals, also was man noch vielleicht fruchtbarerweise daraus lernen oder rausziehen kann, ist, dass man das ernst nehmen sollte und vielleicht mal drüber nachdenken, wie man das besser machen kann. Genau. Und dass wir vielleicht auch wirklich diese Systemfragen stellen sollten.
Lass uns die letzten Minuten auch dazu, die letzten 20 Minuten dafür nutzen, um den Blick. Aber ich würde gerne noch eine Parallele rausarbeiten, weil es so interessant ist, Frau Heuer, und die Diskussion darüber einmal kurz aufmachen. Sie sagen auch in Ihrem Buch, historisch hochinteressant, es gab in Wahrheit eigentlich auch eine Brandmauer gegenüber der NSDAP. Und es war wahnsinnig leicht, diese Brandmauer sozusagen zu entern bzw. zu durchlöchern, weil man Wege gefunden hat, das zu tun. Können Sie das einmal kurz beschreiben?
Ja, also es war nicht nur eine Brandmauer, sondern direkt ein Parteienverbot. Mhm. Also nachdem Hitler nach dem Putschversuch in München 1923, hat man gesagt, der ist so gefährlich, man muss jetzt die Partei, also die ist reichsweit verboten worden, die NSDAP. Genau. Und der erste Durchbruch kam dann in Thüringen, in der Landtagswahl von 1924, in der diese Kandidaten also einfach unter einer Liste angetreten sind, weil man kann eben Parteien verbieten, aber keine Menschen.
So, und Sie sagen, da kamen damals in Thüringen 1924, da kommen 7 völkische Abgeordnete in den Landtag, 3 davon Mitglieder der NSDAP.
Ja.
Was passiert dann?
Die sind ja erstmal jetzt keine riesige Mehrheit, das ist eine Minderheit in dem Parlament, aber das Parlament, also das Landtagsparlament splittet sich sozusagen wirklich fast Hälfte in einen konservativen Block, den sogenannten Ordnungsbund, und auf der anderen Seite hat man die KPD und die SPD, also einen linken Block, die auch nur so halb miteinander können in Thüringen. Aber die Konservativen haben eine leichte Überhand gegenüber dem linken Block und brauchen aber jetzt irgendwie diese 7 Stimmen oder
diese
zumindest
7 völkischen
davon,
Abgeordneten.
Ja, die zumindest tolerieren. Also die machen keine offizielle Koalition mit denen, wollen aber eben im Endeffekt eine Minderheitsregierung haben, die toleriert wird von denen. Und die 7 völkischen Abgeordneten sagen, okay, aber wir wollen alle Juden raus aus öffentlichen Ämtern. Also da wird dann sogar der Chef der Landesbank entlassen und verschiedene andere prominente deutsch-jüdische Mitglieder in den Parteien und anderswo. Und die NSDAP wird legalisiert in Thüringen, weil man halt gesagt hat, kleine Partei ist so ein niedriger Preis. Und dann findet sich eben deshalb so eine Art Zufluchtsbecken dort, wo, also genau aus diesem Grund ist Weimar dann auch so wichtig, weil Hitler sofort, der kommt aus dem Knast und sagt, okay, ich muss jetzt irgendwo die Partei wieder aufbauen.
Und beginnt in Thüringen,
wo er eben sagen kann, gerade weil Weimar damals auch die Hauptstadt war von Thüringen, hier kann ich sozusagen Kampagnen betreiben und so weiter. Wobei man auch wieder dazu sagen muss, da haben dann einzelne Lokalpolitiker versucht, zum Beispiel auch über Redeverbote gegenzuwirken, aber selbst das war Umgeber. Also Hitler hatte Redeverbot 1926 auf dem Parteitag, der stattgefunden hat in Weimar, stand einfach still auf dem Marktplatz und hat sich dort von der SA feiern lassen, hat also technisch gesehen das Redeverbot eingehalten. Und hat dann das Theater privat gebucht, das Nationaltheater, das in dem die Weimarer Republik gegründet worden ist 1919, als Privatveranstaltung, nur auf Einladung die Leute da reingelassen und konnte dann da frei wieder reden und hat auf derselben Bühne, auf der Friedrich Ebert, der erste Präsident, gestanden hat und gesagt hat, der Geist von Weimar soll uns erfüllen, hat Hitler dann 1926 gestanden und geredet.
So, und jetzt die Frage in die Runde, Stichwort Brandmauer. Was muss passieren, dass genau das nicht wieder möglich ist, Herr Martenstein? Also, oder anders gefragt, Sie sagen, die Brandmauer, die wird keinen Bestand haben. Es wird nicht funktionieren.
Naja, was muss passieren? Ich meine, die Probleme, die Leute abturnen müssen, angefasst werden. Und das ist mir, es ist natürlich eine vollkommen banale Aussage, aber in ihrer ganzen Banalität ist sie, glaube ich, richtig. Ja. Und wir haben vorhin ja einen flammenden Appell gegen den Pessimismus vom Kanzler gehört. Es wäre ganz gut gewesen, wenn das mit irgendeiner konkreten Handlungsankündigung garniert gewesen wäre. Ja. Das fehlte halt ein wenig. Ja. Man kann nicht ununterbrochen an die appellieren, Leute, habt gute Laune, ohne ihnen irgendwann auch mal einen Grund dafür zu liefern, gute Laune zu haben. Daran fehlt's. Und wir haben gerade eben ja viel gehört über den Einfluss der Wirtschaftskrise auf das Ende der Weimarer Republik.
Ja, das ist
Republik.
Ein Thema, und dazu, auch in Ihrem Buch. Ja, ne? Ja. Das wird immer noch katastrophal unterschätzt. Das ist das Thema überhaupt.
Und wir haben ja gerade völlig auch zu Recht gesagt, ja, es geht uns ja noch ganz gut. Aber man muss natürlich sehen, dass Entlassungen der großen Firmen in breitem Umfang begonnen haben.
10.000 jeden Monat.
Ja, ja, dass wir, dass die Arbeitslosigkeit allmählich steigt und dass die Stimmung der deutschen Unternehmen, egal ob Großunternehmen oder Mittelstand oder kleine Ladenbesitzer, die ist ja seit Jahren so weit im Keller, dass sie kaum noch tiefer sinken kann. Ja, und das heißt, da kommt jetzt also etwas auf uns zu, was wir jetzt noch gar nicht spüren, das ist so eine Welle, die am Horizont heranrollt. Das, was wirtschaftlich passieren wird. Ja. Und ich glaube, weil Sie ja gefragt haben, was wäre notwendig, was jetzt dringend notwendig wäre, wäre zum Beispiel die Energiekosten zu senken. Denn das ist der Faktor, bei dem die großen deutschen Unternehmen ja am häufigsten sagen, das macht uns Probleme und die Bürokratie macht uns Probleme. Das sind ja die beiden Hauptfaktoren, die immer wieder genannt werden. Und wenn man sich mal klar macht, dass die Wirtschaft wirklich in gewisser Weise die Basis von allem ist, nämlich auch die Basis des Sozialsystems, nämlich auch die Basis der Schulen, die müssen ja auch bezahlt werden. Ja? Wenn man sagt, das ist der Schlüssel zu allem, dann liegt der Schlüssel zu dem, was jetzt getan werden muss, darin, der Wirtschaft das Wirtschaften einfacher zu machen. Energie und Bürokratie, das sind die Faktoren.
Es gibt einen interessanten Gedanken von Juli C. Wenn wir jetzt mal sozusagen überlegen, was könnte die CDU tun? Ich kann persönlich total gut nachvollziehen, dass die CDU sagt, auf gar keinen Fall koalieren wir jemals mit der AfD, weil sie wissen, dass sie das wahrscheinlich zerreißen würde. Die sind da in einem tiefen Dilemma. Das heißt, wir werden möglicherweise, Herr von Lucke, bald vor der Situation stehen, dass wir keine richtigen Mehrheiten mehr organisiert kriegen oder über Minderheitsregierungen nachdenken müssen oder Ähnliches. Und dann werden Leute anfangen, die Systemfrage zu stellen. Und an dem Punkt kommt Juli C. ins Spiel, die sagt, vielleicht könnten wir ein paar Dinge tun, um die Leute quasi mit diesem System wieder zu versöhnen. Und es gab da einen Vorschlag, den Sie vor einiger Zeit gemacht haben, und da waren Sie noch nicht als Bundespräsidentin im Gespräch, deswegen können Sie frei reden, der da lautete, was hältet ihr davon, wenn wir beispielsweise sagen, ihr sagt bei einem bestimmten Umfang von Steuern, das ist in Zukunft zweckgebunden. Ich als Bürger zahle Steuern und ich lege auch fest, wohin dieses Steuergeld, das ich ausgebe, gehen soll. Ich fand das einen brillanten Vorschlag. Wie ist das gemeint? Und dann diskutieren wir das mal offen.
Ja, ich kam, also die Idee ist super alt, jetzt von mir. Vielleicht hatten die andere Leute vorher auch schon. Ich habe die damals gefasst, als irgendwann nach der Jahrtausendwende sich das schon abzeichnete, dass die Parteien ihre Bindungskraft verlieren.
Genau.
Und ich glaube, das liegt mal abgesehen von vielen substanziellen Problemen, die wir jetzt diagnostiziert haben, dass alles korrekt ist. Ich glaube, dahinter steckt auch noch was Größeres. Ich glaube, das Menschenbild hat sich ganz stark verändert. Die Menschen sind sehr, sehr individualistisch geworden, betrachten sich eher als Konsumenten, wollen auf sie zugeschnittene Angebote. Und so diese Vorstellung, eine Partei könnte so ein politisches Zuhause sein, wo man sich komplett unter diesen Schirm begibt und dann da alles toll findet, das ist, glaube ich, für dieses Selbstverständnis der heutigen Wählerinnen schwierig. Und das kann man jetzt kritisieren und sagen, ihr habt die Demokratie nicht verstanden. Mag sein, aber es ist halt Fakt. Und ich habe halt damals angefangen zu überlegen, ob es nicht eine Möglichkeit gäbe, Mitbestimmung und Legitimation zu erzeugen, ohne über diesen Parteienweg zu gehen. Und die Idee war eben, dass man halt individuellen Teil des eigenen Steueraufkommens ressortgebunden widmen kann. Also dass ich, wenn mir jetzt sozusagen Energie besonders wichtig
oder
ist
Schule,
oder so, oder
Bildung,
Schulen, ja. Ich quasi sagen kann, der und der Prozentsatz meines Steueraufkommens geht in das Ressort oder in das. Ich glaube, die Effekte an tatsächlich realisierter Mitbestimmung wären enorm,
glaube
weil
das
ist ja das Geld. Ja?
Ja.
Und dann müsste auch sachlich dafür geworben werden, dass Leute sagen, investiert doch bitte eure Steuern in zum Beispiel das Bildungsressort, weil wir haben die und die Projekte. Also dann müsste man weniger Partei ideologisch oder Partei-Corporate-Identity-mäßig Versprechen machen, sondern sachbezogener. Das wäre vielleicht ein Ersatz für diese Personenbindung, die sich jetzt herausbildet, die ich halt nicht so gut finde. Also es wäre dann eher eine Konzentration auf Sachfragen, wo man sozusagen investieren kann als steuerzahlender Bürger oder Bürgerin. Genau, und das war sozusagen als eine Alternative zum Parteiverdruss.
Erster Gedanke,
gedacht.
Erster Vorschlag. Herr von Lucke, sowas denkbar, dass dann jemand sagt, wäre ja für Politiker auch eine Chance zu sagen, naja, Freunde, ich muss das machen. Ich kann jetzt, so wie Doro Bär das gerade gemacht hat, so ganz nebenbei mal wieder BAföG abgeräumt, wo man Studenten versprochen hat, wir helfen euch, weil auch für euch sind die Mieten teuer, auch für euch gibt's Inflation. Einfach zack, nebenbei wieder abgeräumt in einer, wie ich finde, sehr seltsame Art und Weise. So könnte sie sagen, nee, Freunde, ich habe hier einen Auftrag. So und so viele Steuerzahler haben mir gesagt, ich soll das Geld dafür ausgeben. Und da stecke ich jetzt rein.
Naja, das ist ja fast dann so eine Form direkter Demokratie, wo der Auftrag tatsächlich festgehalten wird, aufgeschrieben ist und dann umgesetzt werden muss. Das ginge an allem, was danach kompromisslerisch in einen Koalitionsvertrag einfließt, fast vorbei. Im besten Falle, und das ist doch gegenwärtig zum Teil auch schon so, sagen die Parteien doch ganz konkret, ich will in Bildung, ich will vor allem beispielsweise konkretes Beispiel, ich will in billiges Wohnen investieren. Der Sieg und der große Erfolg der Linkspartei basierte maßgeblich darin, dass sie gesagt haben, keinerlei Geld in die Rüstung, wir machen Frieden mit Russland, egal ob damit...
Ja, weil sie die soziale Frage des Wohnens kapiert haben.
Ja. Naja gut, aber sie haben sich, ich sage das deswegen ein bisschen polemisch, weil sie die andere Frage einfach außen vor lassen und sagen, dafür gehen wir einfach nur ins Wohnen. So, daraufhin haben die glänzend bei jungen Menschen gewonnen und sind die Partei, die reüssiert. Das heißt, es ist doch nicht so, wenn man heute die Programme liest, dass man nicht ziemlich genau wüsste, wo die konkreten Spezifika und damit auch die Gelder hinfließen sollen. Das Dilemma ist, und das ist das Kernproblem dieser Regierung, sie hat verdammt wenig Geld, ob gewaltiger Krisen, und sie hat einen Bereich, in den sie investieren muss, der fast ubiquitär ist. Sie muss nämlich, also alles umfasst, sie muss ins Militär, fatalerweise, weil wir uns alle nicht hätten träumen lassen, was Putin anstellt und Russland und die Amerikaner uns eben nicht mehr finanzieren. Und sie muss all die aufgestauten Probleme, die wir über 30 Jahre haben, liegen lassen. Und übrigens auch das ist immer wichtig. Wir waren alle bereit, Frau Merkel, ob wir es persönlich gemacht haben oder auch nicht, aber sie hat die Mehrheit bekommen und hat uns alle in Ruhe gelassen. Und sie hat, und wir waren alle bereit, diese Nicht-Investitionen, weil es ja auch sich dann privat auszahlte, nicht zu tun. Das heißt, jetzt sind wir mit Sachen konfrontiert und deswegen, das Dilemma besteht darin auch, und das wird man durch so einen klugen Vorschlag von Judith Zehn nicht auflösen. Das Dilemma besteht darin, dass diese Investitionen in fast alle Bereiche stattfinden und gerade Klingbeil wieder das Riesenproblem hat, dass er sich mit den verschiedenen Fraktionen in der Regierung ziemlich kloppen muss, wer ein bisschen weniger kriegt und wer ein bisschen mehr. Das ist das Problem. Und wenn man die Programme, letzter Punkt, wenn man die Programme liest, dann liest man sehr genau, wo Unterschiede sind. Da würde genau, was Martenstein sagt, natürlich bei einer AfD sofort stehen, alles weg. Energie, also die Kosten für erneuerbare Energie machen wir auf Null. Damit machen wir es maximal günstig. Das würde aber bei den Grünen anders stehen, weil sie sagen, naja, die Nachhaltigkeit, die ökologische Frage bleibt auch ein Faktor, der uns nicht völlig uninteressiert sein kann. Man kann es wissen.
Herr Martenstein, ist das eine Idee? Also die systemische Frage mal so aufzubohren. Ja. Wir reden gleich über ein paar andere Vorschläge. Ich fand das super.
Ich finde die Idee gut. Ich weiß nicht genau, wie leicht oder schwierig sie umsetzbar ist. Mhm. Ja. Man kann ja, also... Man möchte ja alles vermeiden, was zur Errichtung einer weiteren Bürokratie irgendwie beiträgt. Das kann ich nicht so richtig beurteilen.
Aber das Steuersystem ist ein verwucherter Dschungel kleinteiligen Regelungen. Ja. Also das einmal abzuräumen, neu aufzusetzen, glaube ich, sowieso. Also wir sind ja jetzt nicht hier, um sozusagen eine Kommission zu gründen, die in Machbarkeitsstudien investiert, sondern ich glaube, dass es wichtig ist, dass wir uns einfach überlegen, wie das in Zukunft aufgestellt sein soll. Ja. Weil ich finde, was man halt schon sieht, und das hat zu tun auch mit dem Erfolg der Rechtspopulisten, wir sehen es ja auch in anderen Ländern, ist, dass die alten, gedanklich gefassten Parteiapparate von Traditionen, wie sie traditionell waren, einfach nicht mehr so anschlussfähig sind. Und ich weiß nicht, ob das jetzt in den nachfolgenden Generationen nicht sogar noch deutlicher werden wird. Das ist zumindest eine Möglichkeit. Und man kann ja auch nicht erwarten, dass das immer alles 500 Jahre gleich bleibt. Ja? Also vielleicht ist es gut, es anzupassen, bevor man auf den Zusammenbruch wartet.
Zumindest in der Sendung kann man frei denken. Deswegen sollten wir uns das weiter... So zweite Idee. Was könnte noch ein Gedanke sein, um dieses System sozusagen wieder funktionstüchtig zu machen?
Also was ich auch glaube, was gut tun würde, auch in diesem spekulativen Bereich, wir haben ja so ein bisschen Problem, glaube ich, auch mit so einem Wir-Gefühl. Also wir wissen, einige wollen jetzt reaktionär zurück in die Nationen-Idee. Da bin ich jetzt nicht so ein Fan, hat sich als nicht so supergeil brauchbar erwiesen im 20. Jahrhundert. Aber trotzdem, glaube ich, ist die Diagnose auch ernst zu nehmen, dass die Leute nicht mehr so richtig wissen, was macht uns eigentlich aus? Also wo ist sozusagen der emotionale Kit für ein Gemeinschaftsgefühl, was auch die Gesellschaft trägt? Und mein Eindruck ist, und das sagen viele andere Leute ja auch, dass wir vielleicht den Radius angefangen haben, sehr groß zu fassen. Ja, wir wollten Europäer sein. Das ist auch eine schöne Idee. Ich liebe die auch nach wie vor, aber ich glaube, die ist emotional nicht so gut fassbar für die meisten Menschen, vielleicht auch für mich selbst. Im kleineren Radius funktioniert das viel besser. Und ich könnte mir so vorstellen, dass man vielleicht das, was wir auch schon haben im Sinne von kommunaler Selbstverwaltung, dass wir eigentlich bestimmte Aufgaben möglichst bodennah lösen wollen, selbstverwaltet, dass man diesen Begriff noch viel ernster nimmt und quasi sagt, man schafft Töpfe, auf regionaler Ebene, ob das jetzt ein Stadtteil ist in einer Großstadt oder drei, vier Dörfer auf dem Land, egal, das kann man ja numerisch fassen. Und die Leute bekommen dann die Möglichkeit, über dieses Geld tatsächlich und gerne auch direkt demokratisch zu verfügen. Das zwingt die auch zu einem Mitmachverhalten. Also weil wer dann sagt, ich gehe jetzt nicht dahin und entscheide, ob mit dem Geld eine Kita gebaut werden soll oder 30 neue Parkbänke oder ob wir die Straße sanieren, sondern sagt, ich bleib zu Hause, der hat halt nicht mitgemacht, dann entscheiden es die anderen. Also das ist auch vielleicht so ein bisschen, ne, also das schafft sozusagen ein gruppisches Empfinden auf einem, in einem kleineren Radius und auch wieder eine Verbindung zwischen Mensch und Politik, weil ich glaube, wir müssen auch weg von diesem, die da oben, was hat das mit uns zu tun? Es gibt den Staat und es gibt uns, also Demokratie ist ja die Idee, dass wir der Staat sind und dass wir unsere Aufgaben lösen gemeinsam. Könnte ich mir vorstellen, dass das vielen Leuten auch wieder sowas wie ein Identitäts- oder Heimatgefühl zurückgibt.
Ist das ein guter Punkt? Ich meine, ich schaue gerade zu Frau Heuer. England war super leicht, diese riesige, abstrakte Bürokratie, diese Monstrosität da in Brüssel zu verhetzen und zu sagen, was bringt uns das? Lass uns da rausgehen, und führte dann am Ende in den Brexit, weil die Leute das Gefühl haben, das wird zu groß, das wird zu übermächtig. Lass uns im, ich finde das einen schönen Gedanken.
Ja, mal abgesehen davon gibt es in England ja viele Beispiele von dem, was Julie C. gerade vorgeschlagen hat, also wo man die Macht wirklich so in so einzelne Bereiche hinuntergebrochen hat. Also zum Beispiel, wenn man die einzelnen Bestandteile des Vereinigten Königreichs sich anguckt. Also Schottland zum Beispiel kann ja weitestgehend sein eigenes Süppchen sozusagen kochen. Genau. Eben genau mit dem Argument, das hält die dann innerhalb dieser Union. Die können ihr eigenes Ding machen, aber sind trotzdem noch Teil des Ganzen. Da hängen natürlich auch viele Nachteile dran. Also es ist jetzt nicht so, dass dann, wenn man sich jetzt zum Beispiel Schottland anguckt, dass da eben alles besser läuft, nur weil die das selber in der Hand haben. Weil natürlich diese Verteilungskämpfe dadurch nicht weggehen. Mhm. Die Leute streiten sich immer noch darüber, ob jetzt das Geld in die Bildung oder in was auch immer reingesteckt werden soll. Oftmals hat man dann regional auch Probleme mit Korruption, wie wir es gerade in Schottland gesehen haben. Großer Korruptionsskandal, wo Parteigelder veruntreut worden sind. Also dieses grundsätzliche Problem, dass die Leute das Gefühl haben, die Kompetenz ist nicht da oder diese Problemlösungsfähigkeit geht dadurch nicht unbedingt weg, dass man sagt, man bricht das in kleinere Einheiten runter. Aber ich stimme dem Punkt zu, dass sie natürlich
Demokratie
viel direkter...
Das macht Demokratie direkter, ne, was sie beschreibt.
Und ich meinte auch noch wirklich kleinere Einheiten. Ne? Also wir haben ja uns in der Region so einen privaten Unternehmer, der versucht, das aus, also mit Hilfen von Spenden ins Leben zu rufen. Also um das mal auszuprobieren. Einfach zu sagen, wir sammeln Geld für eine Gemeinde und die Leute, die da wohnen, stimmen darüber ab, was mit dem Geld gemacht werden soll. Mhm. Bei der Lösung von Alltagsproblemen. Vielleicht brauchen die eine neue Bushaltestelle oder irgendwas. Ja. Also das ist, war noch ein bisschen kleiner.
Ich glaube, dass wirklich, dass die Distanz zwischen politischen Entscheidungsgremien und den ganz normalen Leuten groß geworden ist und dass das wirklich mit diesem Lösungsvorschlag zusammenhängt. Ja. Ein ganz wichtiger Punkt dabei ist, dass es in den Parlamenten nicht mehr genug ganz normale Leute gibt, also die aus irgendwelchen Berufen herauskommen. Arbeiter und
Bauern. Was total, total interessant. In Amerika gerade auf der Straße ein Interview geführt mit einem Mann, der sehr hart arbeitet, der sagte, ich träume davon, endlich mal $35 Stundenlohn zu kriegen. Ja. Keine große soziale Abfederung. Und kaum hatte ich sie nach 30 Jahren endlich erreicht, frisst mir die Inflation alles auf und ich stehe immer weiter da, wo ich immer gestanden habe. Ja. Der hält das ganze politische System für vollkommen korrupt. Ja. Der ist durch mit diesem System und der sagt, ich würde in der Regel machen, maximal 2 Legislaturperioden auch für Abgeordnete.
Ja. Eine?
Sie sagen eine?
Keine Wiederwählbarkeit.
Keine Wiederwählbarkeit.
Müsste man mal drüber nachdenken.
Aber ist das eine Idee, auch eine Quote einzuführen, dass die Parteien wirklich in ihren Kandidatenlisten auch einen Arbeitslosen haben müssen? Auch jemanden, der irgendwie einen Kleinbetrieb hat oder so. Denn wir haben ja eine Monokultur in diesen Abgeordnetenstrukturen. Leute, die von der Uni kommen, dann in einem Abgeordnetenbüro gearbeitet haben und dann eben in diese Politik als Beruf reinrutschen. Das ist überhaupt nicht ehrenrührig.
Es ist auch so kompliziert, dass es, man braucht da Profis.
Es darf nicht eine Monokultur sein. Verstehen Sie?
Also ich verstehe den Punkt. Ist das ein interessanter Gedanke, zu sagen, da müssen Parteien sich A, anders aufstellen, anderes Angebot machen und B, zu sagen, das fand ich irre, eine Legislatur, danach seid ihr bitte wieder draußen.
Bisschen länger als 4 Jahre vielleicht.
Vielleicht 5 Jahre, so, aber dann draußen. Das Argument aus Amerika ist, da sind diese Leute, die sind von Berufs wegen dann auf Spenden angewiesen, um ihre Wahlkämpfe zu machen. Da ist viel zu viel Geld im Spiel. Am Ende führt das alles sozusagen zu einer anderen Art von Korruption. Und das wollen wir nicht mehr Die machen da nur das Geschäft der Großen da oben. Ist ein Punkt.
Die Amerikaner haben aus guten Gründen mindestens zwei. Die haben sie. Zwei. Trump will liebend gerne drei oder vier. Warten wir es mal ab, was er noch alles ansteckt.
Ich rede jetzt von Abgeordneten auch, ne?
Ja, aber Abgeordnete ist ja noch, überlegen Sie, ich meine, erstens ist es so, die Einarbeitung in ein politisches Geschäft, wir stellen uns das so vor, als wäre das in 4 Jahren erlernbar, durchführbar und am Ende ist Schluss. Das ist aber nicht so. Wir müssen uns diese Politik, das ist, erleben Sie doch am allerbesten, Herr Lanz, ungemein komplex vorstellen. Das ist ein irre schwieriges Projekt und insofern bin ich ganz gegen die Vorstellung, man solle da ständig rotieren. Die brauchen mindestens 8 Jahre. Und jetzt kommt ein zweiter Punkt. Man kommt auch nicht so ohne weiteres.
Sie sagen, die brauchen 8 Jahre, bis sie so im Stoff sind.
Überhaupt 8 Jahre ist das Mindeste, würde ich behaupten.
Also damit um das sie auch Gesundheitssystem in der Lage sind, zu durchsteigen,
ein Minister, ein Staatssekretär. Also wer nach 4 Jahren Staatssekretär ist, da habe ich dann schon meine Zweifel. Das ist das Erste. Also insofern warne ich davor. Und der zweite Punkt, ich habe 2 Sachen, die ich glaube ich sehr wichtig finde. Der zweite Punkt ist der, Sie schmeißen den Ball sofort, die Parteien müssen die präsentieren. Wir müssen uns alle an die Nase fassen, warum gehen die Menschen nicht in die Parteien, um es mal klar zu sagen. Die ganze Debatte um die Frage, wie kippt das Land nach rechts? Warum ist eigentlich die Parteienlandschaft so ausgedünnt? Hat damit zu tun, dass diese Republik, und ich meine jetzt vor allem den Westen, ich meine übrigens auch unser aller Generation, wir sind so die 60, 50, 60-Jährigen, die alle...
Frau Heuer ist raus,
die sind sehr jung. Ist auch nein, raus. Frau Heuer nehme ich ja aus. Die sind ja auch, nein, sie ist, nehme ich ja, sage ich ja, aber ich nehme hier Martin älter. Gut, die C ist auch ein bisschen jünger, aber trotzdem, ich werde 60 nächstes Jahr. Meine Generation hat 89 nie geglaubt, sagen wir doch mal ganz ehrlich, wir haben nie geglaubt, dass dieses Land eine so rechte Partei erleben würde wie die AfD. Und die Bereitschaft, in Parteien zu gehen, ist absolut nicht dementsprechend, wie wir es bräuchten. Also will sagen, man kann die Parteien auffordern, fordert. Ich bin ganz dafür. Quoten finde ich ganz falsch. Aber die Leute müssen es dann auch machen. Auch da ist es ein Punkt, wie ernst werden Parteien genommen? Wie ist der Zug in die Parteien? Und der letzte und ich finde aber wichtigste Punkt. Ich finde das ja gut, Frau C., mit dem Kommunalen. Alles in Ordnung. Den anderen Punkt fand ich wichtiger, den Sie genannt haben. Die Linksliberalen, gerade die Linksliberalen, haben sich die europäische Idee, und Sie sind mir dazu postnational, immer sehr schön geguckt. Ich glaube, wir müssen einen harten Kampf führen, auch gegen die AfD. Wir haben über diese AfD noch gar nicht gesprochen in dem Maße. Wenn wir sehen, was mit der AfD in Sachsen-Anhalt auf uns zukommt, welches Programm diese AfD mit neuem Deutschdenken, in welchem Provinzialismus, in welcher intellektuellen Feindlichkeit, in welcher Kulturfeindlichkeit gegen das Bauhaus, könnte man übrigens auch viel sprechen, Sie kennen ja das Programm im Zweifel der sachsen-anhaltinischen AfD, die sagen, das Bauhaus ist gewissermaßen keine deutsche Kultur, wir wollen auf ganz andere Tradition zurück, dann merkt man, dass es auch von linksliberaler Seite einen Besetzungskampf geben muss. Was ist ein offenes Deutschland? Da kommen andere Debatten auf uns zu. Und da hat es immer seitens der Linksliberalen eine große Enthaltsamkeit gegeben, bis zu dem Punkt, dass es ein Skandal eigentlich ist und ein Versagen von Linksliberalen, dass Schwarz-Rot-Gold mittlerweile von der AfD als Farbe übernommen ist, als die Deutschlandfahne, während die Linken sich dieser Farbe, die eigentlich die Urdemokratischen sind, nicht befleißigt haben. Wir haben diese Farben letztlich links liegen lassen. Die ganzen Traditionen von Hambach 1848 bis 1949 sind als Farbe bei der AfD gelandet. Und das ist jetzt in einem Definitionsprozess einer alten, volkstümelnden Weise, der wir als Aufgeklärte etwas auch national, als was ist Deutschland, mit den Verpflichtungen entgegenhalten müssen. Vor allem vor dem Hintergrund, dass durch die Tatsache, dass Deutschland auch außenpolitisch in einer Loyalitätssituation ist. Für welches Land geht man eigentlich möglicherweise sogar in den Krieg? Das sind alles Fragen, die dieses Verhältnis zu Deutschland neu definieren und die müssen wir uns stellen.
Okay, ich würde nur noch gerne zum Schluss sagen, Katja Heuer hat vor einiger Zeit in der Berliner Zeitung einen schönen Text geschrieben, der super gut genau dieses Ende passt und sagt im Grunde, wir brauchen diesen Optimismus, diesen Fortschrittsglauben. Sie schrieben damals, das Ganze erinnert mich ein bisschen daran, wie meine Oma mit etwa 60 Jahren beschloss, dass es sich jetzt nicht mehr lohne, in ein neues Sofa zu investieren. Es sei den ganzen Stress und die Ausgaben nicht wert. Und sie wollte offenbar einfach auf den alten durchgesessenen Kissen auf ihr Ende warten. Wie sich herausstellte, hatte sie dann noch ein Vierteljahrhundert ihres Lebens übrig. Und sie schreiben weiter, diese Einstellung, sich mit dem Ist-Zustand zufrieden zu geben, auch wenn er nicht zufriedenstellend ist, ist für einzelne Menschen traurig. In der Politik ist er unverzeihlich, denn Politik entscheidet nicht nur darüber, wie wir heute leben, sondern auch darüber, ob wir morgen noch an Fortschritt glauben. Ich finde das ein total mega, ne? Sagt die Schriftstellerin. Und die muss es wissen. Danke ganz herzlich. Das war ein guter Austausch. Jetzt die Kollegen vom Heute-Journal Update und wir sind am Dienstag wieder für Sie da. Bis dahin. Dankeschön. Tschüss.